Frank Underwood aus House of Cards nutzt Kinabin. Im Gespräch mit Sven Körber. Teil 2. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute gibt's den zweiten Teil meines Gesprächs mit Sven Körber. Wir unterhalten uns über das Kinabin Framework und wie man damit in komplizierten und komplexen Systemen besser zurechtkommt. Und was genau das Kinabin Framework mit Frank Underwood, dem skrupellosen Politiker aus der Fernsehserie House of Cards, der von Kevin Spacey gespielt wird, zu tun hat, das sehen wir uns gleich genauer an. Hier der zweite Teil unseres Gesprächs.
Ein Aspekt, den ich besonders spannend finde, ist, dass es ja unterschiedliche Menschen gibt, die sich in den verschiedenen Domänen mehr oder weniger wohlfühlen. Aus Ihrer Erfahrung, was sind denn das für Persönlichkeitstypen, Personentypen oder vielleicht auch Professionen, die sich in den Domänen häufig und gerne bewegen? Also wer ist eher gerne im Feld offensichtlich, wer im Feld komplex, wer im Feld kompliziert und wer im Chaos?
Ja. Die Kompliziertheit spricht einfach Expertentypen an. Das sind die Profile, die ihre Bestätigung daraus ziehen, möglichst tief in etwas einzutauchen. Ich denke dabei immer an einen ehemaligen Kollegen, der war der beste Datenbankentwickler, der mir je über den Weg gelaufen ist. Bei dem, das ist mein Prototyp eines Biebers, in meinem Kopf jedenfalls. Der hatte eine unglaubliche Tiefe in seinem Thema, brauchte aber da auch Anleitung, eine gute Story, wenn man jetzt mal eine gut definierte Story, ein gut definiertes Requirement, um das abarbeiten zu können. Das war, der hatte sehr viel gute Praxis im Kreuz und der hat einem sämtliche Probleme gelöst. Ja, das ist also Kompliziertheit, Experten, gerne aus IT, aber das ist überhaupt nicht auf einen Beruf festgelegt. Ich glaube, es gibt auch sehr gute Anwälte, die da extrem in die Tiefe gehen können, genauso wie auch gute Köche.
Und gute Techniker. Also ich kenne auch viele, viele Techniker, die noch aus dem Studium, die funktionieren nur in dieser Expertenwelt. Also ja. Ich glaube, das ist Experten und Kompliziertheit, ich glaube, die haben sich gefunden. Wie schaut es denn aus mit offensichtlich? Wer lebt denn gerne in einer offensichtlichen Welt?
Ist jetzt vielleicht eine Binsenweisheit, aber Ordnung und Regelmäßigkeit, wer das schätzt und braucht, der sich gerne gegen Unvorhergesehenes absichert, der fühlt sich in Kontexten wohl, wo die Offensichtlichkeit regiert. Also in der Sachbearbeitung nach klaren Vorgaben. Das wäre ein typisches Beispiel. In einer Bürokratie mit klaren Regeln und Vorgaben. Die Komplexität, Sie haben mal ein Interview mit einem Impro-Comedy-Menschen gemacht.
Ja, da war Peters.
Das war wirklich lustig. Also Sie können auch gerne weiter solche losereren Formate mal anbieten. Das fand ich sehr unterhaltsam. Aber das ist genau die Art von Offenheit, die ein Impro-Comedy-Mensch mitbringt, aufzunehmen, was im Moment gerade anliegt und nicht, was der Plan für ein zukünftiges Ziel ist. Ja, also wirklich im Moment zu sein, zu sondieren, wo man gerade steht, genau wahrzunehmen, wie der Partner, mit dem man gerade in der Impro-Comedy zusammenarbeitet, wie der gerade drauf ist und dann zu reagieren. Das ist genau diese entstehende Praxis, die damit gemeint ist. Ja. Auch, glaube ich, mit einem kleinen Hang ins Chaotische manchmal, also durchaus auch mit ich meine, unvorhergesehenen Einrufen aus dem Publikum muss man natürlich auch umgehen können. Ja. Aber das bei dem Chaotischen denke ich eigentlich mehr an Frank Underwood von House of Cards, muss ich sagen. Also so ein Machtpolitiker, der das Chaos erzeugt, um einem System seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Oder
alles klar, ja, das ist ein schönes Beispiel.
Ja, ja. Also wirklich mal etwas anzuzünden, um hinterher das Feuer löschen zu können und als Held aufzutreten. Das ist jetzt zwar ein sehr dunkles und sehr negatives Beispiel, aber das ist, glaube ich, so in Reinkultur dieses, ich schaffe mir meine eigene Richtung und dafür zerstöre ich sämtlichen Zusammenhalt eines Systems, was da ist.
Das ja, nehme ich einfach wobei auf. Ich möchte die Wertung rausnehmen, weil ich glaube, alle die House of, also wie soll ich sagen, Frank Underwood als Hauptdarsteller von House of Cards ist niemandem besonders sympathisch, auch wenn er sehr geschickt gezeichnet ist von den Regisseuren und Drehbuchschreibern. Nur mir gefällt dieses Bild sehr gut, dass jemand bereit ist, ins Chaos zu gehen, auch weiß, sich vollkommen dessen bewusst ist, dass das auch immer sein Untergang sein kann, aber das bewusst in Kauf nimmt und sich darauf verlässt, dass er den Instinkt hat, zum rechten Zeitpunkt ja die Impulse zu setzen, die Interventionen zu setzen, um das Ding dann in seine Richtung zu drehen, gefällt mir sehr gut.
Ja, schwierig wird es natürlich, wenn derjenige dann nicht mehr loslässt und eigentlich der chaotische Zustand schon längst hinter einem liegt.
Ja.
Also dann dieses Ruder auch wieder abzugeben, zu erkennen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, in einen weniger autokratischen Modus umzuschalten. Das setzt natürlich dann wiederum Selbstreflexion voraus und das würde ich, ja, das ist nicht mehr gegeben. Ja.
Ich würde gerne nochmal zum Thema Komplexität nachhaken, weil der Eindruck, den ich habe, ist, wir bewegen uns häufig in der Domäne komplex. Wir haben aber kein gutes Gefühl dafür, wie wir damit umgehen und wer es kann. Und jetzt ist für mich der Frank Peters, auch ein guter persönlicher Freund als Impro-Theater-Schauspieler, ein sehr schönes Beispiel. Nur davon haben wir nicht besonders viele, speziell in den Konzernen nicht. Ja, ja. Die Leute sind da anders gestrickt. Welche Leute sind es denn, die mit Komplexität tendenziell umgehen können und wollen? Wo findet man die denn? Gibt es die überhaupt? Oder hat man uns das ausgetrieben?
Also ich glaube, dass viele Unternehmer ganz natürlich natürliche Komplexitätsarbeiter sind. Also die Personen, die der Herr Faschingbauer anspricht, die sich von einer Idee zur nächsten hangeln, die Allianzen schmieden, die Dinge ausprobieren, sie wieder verwerfen, vielleicht auch mehrere Dinge gleichzeitig ausprobieren, um dann auf das Pferd zu setzen, was am weitesten gekommen ist. Das sind, die vielleicht auch ein bisschen gewohnt sind, zu mal auf etwas zu wetten und zu sagen, ich gehe mit 3 Pferden ins Rennen und das, was gewinnt, das werde ich dann weiterführen. Diese Art von Parallelisierung von Experimenten. Ich glaube, das ist in der komplexen Domäne total wichtig und ich glaube, das ist also ein bisschen wie ein Portfolio, sich das vorzustellen. Ein Portfolio von Aktivitäten, was man im Markt sich entwickeln lässt und dann zu sagen, genau, und aus diesem Portfolio, da möchte ich jetzt Unternehmen X mit mehr Geld bestücken. Also so Finanzinvestoren, die einen Haufen Startups in ihrem Portfolio haben, ich glaube, die sind auch gewöhnt, mit Komplexität umzugehen. Die rechnen das quasi schon mit ein. Die sind jetzt alle nicht im Großunternehmen angesiedelt, die ich gerade genannt habe, aber das wäre so ein bisschen die Denke, die mit Komplexität gut umgeht.
Und ich denke auch, der klassische Unternehmer passt da ganz gut rein, weil auch das, der macht das ja. Der spielt es eher, der probiert ein bisschen mehr aus, der hat nicht den Druck eines Aufsichtsrats, einer Hauptversammlung, alles erklären zu müssen, was er tut. Der hat eine gewisse Freiheit und der probiert im Zweifel auch mal aus, um zu sehen, wie sich's entwickelt und verstärkt, was funktioniert und dämpft, was nicht funktioniert und ist niemandem Rechenschaft schuldig. Also ich glaube, der klassische Unternehmer ist in unserer Gesellschaft wahrscheinlich am ehesten derjenige, der es gewohnt ist, mit Komplexität umzugehen. Mir gefällt das Bild sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist für mich stimmig. Wir haben schon jetzt gesprochen ein bisschen, also wir haben es nicht ausgeführt im Detail, aber wir haben schon gesagt, offensichtlich ist mehr der Prozesstyp oder der Sicherheitstyp. Wir haben gesagt, Komplexität ist der Experte, also Analyse, planen, dann umsetzen und dann ist das Problem auch gelöst. Und komplexen Situationen, in der komplexen Domäne ist es was anderes. Es ist schnell Dinge testen, und zwar Dinge so testen, dass ich nicht tot bin, wenn es nicht funktioniert. Also also überlebbare Fehler erlauben quasi im System. mich würde interessieren, was passiert denn, wenn ich in einer Domäne bin und mit den Werkzeugen einer anderen Domäne arbeite? Und das, was mir am ehesten einfiele, und das sehe ich in vielen Konzernen, nämlich es ist schon kompliziert, ich möchte aber noch einen Prozess drumherum bauen. Und das andere, es ist komplex, ich weiß aber gar nicht, was das ist, und deswegen gehe ich mit meinem Expertenzugang drauf los. Was passiert denn, wenn ich das tue, die beiden Beispiele?
Ja, also wenn Sie sozusagen die Experten abschaffen, dadurch, dass Sie alles durch Best Practice regeln wollen, dann wird Ihr System starr. Das heißt, Sie können mit Ausnahmesituationen nicht mehr so gut umgehen. Beispiel jetzt wäre zum Beispiel die, wenn man sich vorstellt, dass Piloten nur noch mit Autopilot unterwegs sind und ihnen quasi ausgetrieben wird, die Sonderfälle tatsächlich auch schon mal erlebt zu haben und dann auch wirklich aktiv eingreifen mussten, dann wird ihnen quasi ausgetrieben, die Erfahrung auf die Straße zu bringen. Ja? Also wenn alles ersetzt wird durch Checklisten und Automatisierung, dann wird es nicht sicherer, sondern unsicherer. Und das ist halt das chaotische, das Potenzial, dass es dann chaotisch wird, also dass es dann einen Unfall gibt. Mhm. Die gleichen Dinge passieren, wenn man einem Unternehmen die Experten wegrationalisiert, weil die vielleicht zu teuer sind oder sie ersetzt durch Prozessschritte. Das ist aber ein relativ alter Trend, glaube ich, das zu tun. Ich hoffe, dass es nicht mehr so häufig ist, aber dagegen wehrt sich auch Snowden immer wieder. Das ist so ein bisschen Feindbild, was er hat. Die Wegrationalisierung von unentdeckten Experten in Unternehmen, wo keiner richtig weiß, was machen die eigentlich. Aber wenn man sie rausnimmt, dann bricht alles zusammen.
Ja.
Das sind vielleicht sogar gar keine die sind vielleicht gar nicht in der Kompliziertheit, sondern teilweise auch Komplexitätsarbeiter.
Ja.
Also man kann nicht alles mit Best Practice abhandeln. Also das wäre das wäre die Gefahr. Die andere Gefahr, die Sie angesprochen haben, ist, wenn Sie in der Komplexität agieren mit den Mitteln der Kompliziertheit. Das war Ihr zweites Beispiel, richtig?
Oder genau,
Ihre zweite Frage?
Genau.
Da werden Sie, also ein typisches Beispiel dafür wäre, Sie machen Voraussagen darüber, wie Ihr Unternehmen in einem Jahr dastehen wird. Also die typischen Forecasts. Ja.
Yeah.
Da wird häufig Theater gespielt, denn die Teilnehmer wissen sehr genau, dass sie eigentlich nur eine Wette abschließen, werden aber trotzdem auf Abweichungen ihrer Vorhersagen verhaftet. Das heißt, alle spielen mit, simulieren im Grunde, dass sie an ihren Forecast glauben, analysieren unglaublich, setzen große Experten ran, bezahlen Berater, dass es auch wirklich möglichst präzise geschätzt ist. Und dann trifft der Forecast nicht ein und im nächsten Jahr macht man es dann wieder. Im Grunde wäre da das Eingeständnis, nicht vorhersagen zu können, weil sich die Umwelt zu schnell verändert, würde bedeuten, wir schaffen die Vorhersage ab, weil sie Zeitverschwendung ist. Die Frage ist, was misst man dann? Man sollte nicht so sehr das Ziel in den Vordergrund stellen, sondern die Richtung. Man müsste kürzerfristig messen und dafür sicherstellen, dass zu jedem Zeitpunkt klar ist, dass der Kompass in die richtige Richtung zeigt. Mhm. Dass man sozusagen das Terrain genau sieht, was direkt vor einem liegt. Das nennt der Snowden, das kann ich leider nicht gut ins Deutsche übersetzen, the evolutionary potential of the present. Also zu erkennen, was kann ich aus dem Jetzt gerade entwickeln. Nicht so sehr zu sagen, und das ist mein Ziel, auf das steuere ich zu und ich mache das so lange, bis der Zeitraum abgelaufen ist, also bis in einem Jahr. Da hat sich die Welt schon dreimal wieder weitergedreht.
Ja. Gutes Stichwort, die Welt dreht sich, hat sich schon immer gedreht. Wir wissen, die Welt war ja schon immer komplex. Die Komplexität wird durch die steigende Dynamik jetzt aber immer spürbarer. Also ich glaube, wir bemerken sie mehr, als wir sie bemerkt haben in der Vergangenheit. Und wir haben ja schon gelernt, es gibt Menschen, die fühlen sich damit wohler, Unternehmer. Für die ist das jetzt auch eine gute Zeit und verändert. Ja. Es gibt aber auch Leute, die wollen das nicht, die haben das nicht so gern. Was kann jemand machen, der sich damit nicht so wohl fühlt? Kann der was machen oder muss sich der anpassen, um zukunftsfit und zukunftsfähig zu sein?
Also meinen Sie, der hat einen Wunsch, sich weiterzuentwickeln oder eher eine Abwehrhaltung?
Ich weiß gar nicht, ob er einen Wunsch hat, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, er hat vor allem den Wunsch, dass die Welt, in der er lebt, einfach und kontrollierbar ist.
Mhm. das finde ich schwierig, da etwas zu raten. Das wäre im Grunde eine Frage, derjenige müsste sich einen Kontext suchen, in dem der Druck nicht so stark ist. Mhm. Das würde bedeuten, sich einfach, wenn es jetzt um einen Beruf geht, einen Job zu suchen, der zu ihm passt. Ja. Wenn jemand merkt, er kommt damit aber nicht weiter und er hat einen Entwicklungsbedarf, dann würde ich da mal versuchen, spielerisch ranzugehen. Also es gibt mehrere Dinge, die man machen kann. Man könnte spielerisch rangehen. Es gibt zum Beispiel von dem Frederik Fester das Spiel Eco Policy. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist im Fester von Frederik Fester. Es ist im Malik Verlag mittlerweile untergekommen. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, was irgendwann in den 80ern erfunden wurde, um Kybernetik zu lernen. Also wie verschiedene, also es ist die Simulation eines Landes. Und man kann halt rundenbasiert, man würfelt quasi und es gibt ein Land, was sich in bestimmte Richtung verändert. Man kann nach bestimmten Regeln dieses Land führen. Man merkt sehr schnell, dass das verdammt schwierig ist, weil alles aufeinander einzahlt. Mhm. Also diese Verquickung wird da spontan aus dem Bauch heraus erlebbar. Das habe ich mal mit einer Reihe von Kunden auf einem Kundentag gemacht. Und da waren ungefähr 40 Leute, die standen um Tische rum, haben das gespielt und waren am Ende durchaus um die Erfahrung reicher, dass so ein Land zu leiten unter den Bedingungen von Komplexität eben kein Zahnrad und keine runde Maschine ist, wo man sofort weiß, was alles aufeinander einzahlt. Das wäre das eine. Und das andere wäre vielleicht so eine sanftere Methode, vielleicht bei jemandem in die Lehre zu gehen, den man als Komplexitätsarbeiter kennt. Mhm. Vielleicht hat man einen Unternehmerfreund oder sucht sich vielleicht einen Coach, der diese Methoden kennt. Aber das setzt natürlich alles voraus, dass man sich da reinlehnt in diese Aufgabe und nicht davor zurückschreckt.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihre Annahme oder Ihre Hypothese, wir kommen dem Thema nicht aus. Also sichere Hafen wird es in dem Zusammenhang auf Dauer nicht geben, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Also in dem Sinn, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du besonders sicherheitsbedürftig bist, den Link zum Spiel, das ich bisher nicht kenne, aber bald spielen werde, gebe ich in die Shownotes. Das interessiert mich jetzt selber. Herr Körber, erzählen Sie uns vielleicht auch noch schnell, wie nutzen Sie denn Cannabin, das Framework in der Praxis? Nutzen Sie es? Was machen Sie damit?
Ich bin auch Scrum Master und Product Owner in agilen Entwicklungsprozessen bei uns in der Agentur. Und da ist es absolut direkt jeden Tag erlebbar, dieses Pendeln zwischen der komplexen und der komplizierten Domäne. Das gibt mir im Grunde als Denkwerkzeug vor allem Ideen, was gerade an Aktivitäten angesagt ist. Also zum Beispiel in meinem aktuellen Projekt steht demnächst eine neue Phase an, ein neuer Sprint an und wir versuchen gerade mit dem Kunden zusammen auszuloten, was sind die Stories, die im nächsten Sprint dran sein sollen. Das ist ja nicht groß vorspezifiziert, sondern das kann ad hoc geändert werden. Das heißt, für mich bedeutet das, ich bin im Augenblick in der Rolle, diese Experimente, bei denen noch nicht viel auf dem Spiel steht, zuzulassen und zu fördern. Vielleicht auch ein paar Experimente gegeneinander antreten zu lassen, um dann zu entscheiden, was dann wirklich ausentwickelt wird. Also da pendle ich zwischen komplex und kompliziert hin und her. Und wenn mir das bewusst ist, dann weiß ich zu jedem Zeitpunkt, was ist gerade angesagt. Mhm. Ja, wenn wir gerade liefern, werde ich meine Entwickler nicht mit parallelen Experimenten traktieren, sondern dann lasse ich die in Ruhe und helfe ihnen dabei, indem ich ihre Stories ordentlich ausdetailliere. Ja, also ja, man kann dann leichter zwischen den einzelnen Dingen pendeln. Mhm. Aber ich merke es auch als in der Beratung oder bei strategischen Beratungsaufträgen als Schutz gegen zu lineares Vorgehen. Mhm. Wenn man einfach merkt, der Kunde befindet sich im komplexen Umfeld, agiert aber mit rein linearen Hypothesen, hat ein rein lineares Vorgehensmodell, dann kann man mit viel mehr Nachdruck vor diesem Hintergrund auftreten und argumentieren für mehr Experimentieren, für das Agieren mit weniger Constraints.
Das heißt, im ersten Teil habe ich verstanden, sie nutzen es für sich selber, um besser zu verstehen, wo sie eigentlich sind und ja, für sich selber eine Handlungsanleitung ein bisschen zu haben. Mhm. Aber zeigen sie es auch dem Kunden, malen sie ihm dieses Framework auf und erklären sie ihm anhand dessen oder verwenden sie es für sich im Wesentlichen?
Ich bin bisher davor zurückgeschreckt, so sehr kopflastig top-down vorzugehen. Yeah. Ich meine, Sie merken ja gerade auch, wir sprechen jetzt schon einige Zeit darüber, wir entwickeln immer noch weiter neue Ideen. Ich glaube, es ist schwierig, so mit der Tür ins Haus zu fallen.
Yeah.
Das würde ich, mache ich in der Regel nicht. Man kann auch über eine Methode einsteigen. Also man muss nicht direkt mit diesem Framework auftauchen, sondern man kann auch sich eine Methode wählen, die sich diese Prinzipien zunutze macht und die vielleicht offenlegt, wie ein Team, meinetwegen in der Teamretrospektive, dass man einfach ein Framework baut, in dem Geschichten erzählt werden, aus denen man dann wiederum sieht, ist es komplex, ist es gerade kompliziert, ist es sehr chaotisch, ist es gerade offensichtlich. Ja. Also so würde ich eher rangehen, eher indirekt
an der Stelle. Ja, ich verstehe. Ich glaube auch, dass viele Menschen mit dem System oder mit dem Framework ein bisschen fremdeln würden, wenn sie es an den Kopf geschmissen bekommen. Das zeigt uns aber auch ein bisschen, wie progressiv und intellektuell diese Podcast-Episode eigentlich ist. Also ich hoffe, wir überfordern unsere Hörer an der Stelle nicht vollkommen. wir könnten natürlich jetzt noch darüber diskutieren, wie sich Kanaben weiterentwickelt. Ich glaube, das ersparen wir unseren Hörern, weil ich glaube, das ist dann wirklich hardcore. Was mich aber noch interessieren wird, haben Sie denn noch die eine oder andere Methode, eine spannende Methode, die nicht jeder kennt und die Sie gern in Ihrer Beratungs- und Entwicklungspraxis nutzen, wo Sie sagen, das kennen wenige, aber das ist das ist was Gutes und das sollte man teilen, das sollen auch andere kennen.
Ja, um Komplexität direkt erlebbar zu machen und auch zu zeigen, würde ich zwei Methoden vorschlagen. Das eine ist Lego Serious Play. Das ist eine Methode, die wirklich mit Lego-Steinen funktioniert, wo die Teilnehmer Metaphern bauen, Geschichten erzählen und zum Beispiel ihre Teams auf einen Tisch aufstellen, bauen, dann darüber diskutierbar machen, wie die für Beziehungen sind zwischen den einzelnen Personen in dem Team. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen modelliert, am Ende des Tages wirklich die Komplexität visualisiert zu haben, durchdiskutiert zu haben und auch mit diesem Modell spielen zu können. Also wirklich auch die unterschiedlichen Einflüsse, die auf dieses Unternehmen einwirken, im Sinne von Ereigniskarten, die man dann zieht, wirklich auch durchspielen zu können.
Ja.
Das kann sehr messy aussehen auf so einem Tisch, weil einfach viele, viele Teile miteinander interagieren. Aber diese Realisierung, dass es wirklich so messy ist und dass das ein Abbild der Realität ist, das aber trotzdem diskutierbar bleibt, das finde ich an Lego Serious Play absolut schlagend. Kann ich absolut empfehlen, sich da mal reinzulesen. Das wäre die eine Richtung. Das andere, was mir dazu einfällt, ist eine Methode aus dem Cognitive Edge-Kasten, die heißt The Future Backwards.
Ja.
Und das ist eine Storytelling-Methode. Das habe ich mal, oder als Beispiel könnte man da nennen, eine Retrospektive mit zwei Teams. Das ist eigentlich ein Team, was in zwei Teile zerfallen war. Und mein Auftrag als Berater war damals, eine gemeinsame Vision für dieses Team in einem halbtägigen Workshop zu erarbeiten. Und die erste Hälfte dieses Workshops bestand aus The Future Backwards. Da gab es die eine Gruppe und die andere Gruppe und die haben quasi jeweils eins dieser Future Backwards Modelle gebaut. Was ist nun dieses Future Backwards Modell? Dabei beschreiben die Gruppen jeweils, wo sie gerade stehen und wie sie da hingekommen sind, wo sie gerade stehen. Also sie erzählen quasi in einer kleinen Gruppe von vielleicht 5, 6 Personen, so war es jedenfalls damals in dem Beispiel, was ich genannt habe, erzählen quasi kleine, kurze Geschichten, schreiben die auf Post-its, hängen die an eine entsprechend große Wand und beschreiben erstmal ihren Ist-Zustand. Und dann beschreiben sie, wie sie erzählen quasi die Geschichte, wie sie da hingekommen sind, wo sie gerade stehen. Mhm. Und jetzt kommt das rückwärts ins Spiel, nämlich rückwärts. Also nicht beginnend vor so und so vielen Monaten und dann bis in die Jetztzeit, sondern schauend, wo stehen wir gerade, was ist als letztes passiert, was ist davor passiert, was ist davor passiert.
Okay.
Und das macht man deshalb, weil man sich so nicht so leicht in die Tasche lügen kann. Also wenn man es andersrum täte, dann würde man eine Geschichte abspulen, die man sich sowieso schon gemacht hat. Wenn man das rückwärts macht, muss man viel genauer nachdenken und spult nicht so viel typische und es kommen einfach nicht so viele Plattitüden.
Ja? Okay, das heißt, wenn man die Geschichte erzählt und sagt, erzähl mir eine Geschichte, dann kommt eine konstruierte Geschichte, mit einem, ja. in der ich ein Bild zeichne, das ich von mir gerne sehen möchte, also geschönt oder mit welchen Aspekten auch immer. Und wenn ich es konsequent rückwärts mache, dann passiert das nicht, sagen Sie?
Genau. Also Ihre Kinder sind vielleicht noch nicht alt genug, um schlüssig zu lügen. Ich weiß nicht, aber das ist, der Snowden erzählt immer von seinen eigenen Kindern, unter anderem, dass er die, wenn er merkt, da ist irgendwas schräg gelaufen, die auch die Geschichte gerne rückwärts erzählen lässt. Denn dann kommt man sehr viel leichter ins Stolpern. Also es ist sehr viel schwieriger, rückwärts zu lügen als vorwärts. Man bleibt aber da nicht stehen, man bleibt nicht in der Ist-Zeit stehen, sondern es geht ja auch um die Zukunft.
Ja? Ja.
Wenn man jetzt tatsächlich nicht nur den Jetzt-Zustand beschreibt und rückwärts, wie man da hingekommen ist, sondern auch sich sozusagen den eigenen Projekt Himmel an die Wand schreibt und den Weg, wie man rückwärts dorthin gekommen ist,
ja.
dann das Gleiche auch mit einer Höllendarstellung, also was wäre das Allerschlimmste, was passieren könnte mit unserem kleinen Projekt. Und wo hätten wir aus dem Zeitstrahl, der da schon an der Wand ist, abbiegen müssen, um in die Hölle zu kommen. Dann haben Sie hinterher mal so geschätzt, vielleicht 80, 90 Post-its an der Wand. Und jedes einzelne Post-it ist eine kleine Mikrogeschichte, die erzählt, wie das Team über sich selber denkt. Jetzt kommen wir wieder zum Sense-Making.
Ja.
Und für jede einzelne kleine Geschichte oder Turning Point, wie das da genannt oder ja, Turning Point, wie das genannt wird, können Sie schauen, nachher auch im Vergleich zwischen den zwei Gruppen, die das parallel gemacht haben, erzählen die gleichen Geschichten? Was sind Befürchtungen? Das wäre dann der Höllenpfad. Was sind Hoffnungen? Das wäre der Himmelspfad. Und das ist das Wichtigste. Wie hätten wir erkennen können, dass wir gerade auf dem Weg in den Himmel oder in die Hölle sind?
Mhm.
Also wie stimuliert man quasi das Bewusstsein dafür, ob man gerade auf dem Weg in himmlische oder höllische Zustände ist?
Ja. Ja,
wenn Sie das an der Wand haben, ist es ein ziemlich dichtes Format und es ist auch ziemlich anstrengend für die Teilnehmer, aber das kannte der Kunde damals definitiv noch nicht. Und das Ergebnis war, dass die beiden Gruppen, die eigentlich als mehr oder weniger unterschiedlich angesehen wurden, sehr viel Gemeinsamkeiten entwickelt haben.
Ja.
Und das war ein sehr schöner Prozess, der sich da ergeben hat. Und die Vision, die sie später erarbeitet haben, ist tatsächlich sehr gut zusammengelaufen. Also hier sieht man so ein bisschen Storytelling und Sense-Making auf der Geschichtenerzählerbasis. Ja, und das ist halt etwas, was Cognitive Edge gerne verwendet, um dieses Geschichtenerzählen für Sense-Making zu stimulieren. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Ist auch nett, das zu moderieren und zu beobachten, wie diese alternativen Zukünfte tatsächlich da gedacht werden.
Ja, mein persönliches Highlight. Ich weiß jetzt genau, was ich mit meinen Kindern mache, wenn sie in das Alter kommen, wo sie ein bisschen gekonnter, wie soll man sagen, schwindeln lernen. Ja. Herr Körber, ich kann mir vorstellen, dass einige unserer Hörer, diejenigen, die jetzt noch dabei sind und nicht komplett überfordert sind von den Dingen, die wir jetzt rausgehauen haben in dieser fast ganzen Stunde. Ich glaube, wir machen zwei Episoden draus. Wenn sich jetzt jemand denkt, ach, das ist eine Art von Beratung, das ist mir immer das Richtige für mich, endlich jemand, der Komplexität, der auch Methoden für Komplexität hat und mit denen und daran arbeiten kann. Wenn man mit Ihnen zusammenarbeiten will, wo und wie findet man Sie denn?
Also zum einen finden Sie mich über mein LinkedIn-Profil, was wahrscheinlich am besten aus den Shownotes verlinkt wird. Das Kürzel dafür ist S. Körber, S-K-O-E-R-B-E-R. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter skörber@sapien.com. Und das wären eigentlich die besten zwei Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen.
Wunderbar. Und diese Informationen gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Herr Körber, Vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Dankeschön.
Gerne. Bis bald.
Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes und die findest du im Internet unter georgjocham.com/podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info@georgjocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer Problemlösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham.